Letztes Mal haben wir noch einen kurzen Blick auf den jungen Fichte gemacht, einen resümierenden, nämlich auf diesen Versuch der theoretischen Vernunft noch eine unmittelbare praktische Vernunft vorauszusetzen. Und da haben wir gesehen, dass auch im Bereich dieses praktischen Glaubens, den Fichte hier heranzieht, wo er die Freiheit hineinsetzt, das Sittengesetz, Identität als das Ziel unseres Bestrebens, dass er auch hier die ganze Zeit mit theoretischen Begriffen umgeht, die er ja auf der anderen Seite gerade als nicht ausreichend erklärt hat für diesen absoluten, unbedingten Bereich. Und damit verlieren diese Ausführungen natürlich auch ihre Berechtigung. Und das, was hier das Wissen, das theoretische Wissen eigentlich übersteigen müsste, das dürfte auch nicht in der Weise bestimmt werden. Also mit Begriffen wie intellektuelle Anschauung oder Freiheit oder Identität. Denn diese Begriffe als solche verweisen immer in sich noch auf irgendetwas anderes, sind in sich gespalten. Bei der intellektuellen Anschauung sieht man es ganz deutlich. Einerseits Anschauung, Unmittelbarkeit, andererseits intellektuell, reflexiv, nicht? Und beides soll irgendwie zusammen, unmittelbar zusammenkommen. Also das geht nicht. In Wirklichkeit sind diese Begriffe nur Umschreibungen für das Denken, sofern es das vermittelnde Dritte seiner eigenen Differenzen ist. Speziell dann insgesamt der unmittelbaren Differenz des Endlichen. Und wenn man das nicht zur Kenntnis nehmen will, dann dürften eben diese vorausgesetzten Dimensionen nicht mehr bestimmt werden. Sie müssten eben als unbestimmt offen gelassen werden. Also in diesem Sinn kann man sagen, dass Fichte hier nicht in eine Ebene über das theoretische Denken vorgestoßen ist, in eine unbedingte Ebene. Und diese Einsicht, dass das Wissen selber, das reflexive Wissen, das Ich, prinzipiell mit solcher Endlichkeit behaftet ist, diese Einsicht wendet Fichte dann in seiner nächsten Phase ab 1800 wirklich an. Ich habe sie auf die Wissenschaftslehre von 1801-2 hingewiesen, wo Fichte eben versucht, diese tote Form der Reflexion oder des Ich abzuziehen von der wirklichen Vorhandenheit dieses Ich, wo es Inhalt hat, wo es Wirklichkeit hat, wo es Leben hat. Und er meint, dann müsste eigentlich der Grund zurückbleiben, wenn man die Form des Ich abzieht, müsste der Grund zurückbleiben von dem her, dass Ich jetzt seine Wirklichkeit und seinen Inhalt bekommt. Und das Ich selber wird also hier sehr wohl zur Verfügung gestellt der reinen theoretischen Analyse. Das wäre in der vorigen Periode nicht der Fall gewesen. Da entzieht sich selber. Und wir haben dann gesehen, dass Fichte die Begründung des Wissens überhaupt, wie es in sich selbst begründet ist, in einen Widerspruch treibt. Er sagt, einerseits ist das sich Wissende die Distanzierung alles Inhalts, die unfixierbare Freiheit, die bloße Möglichkeit, die sich nicht festlegen lässt, die immer darüber hinaus ist, über jeden Inhalt. Und auf der anderen Seite ist es aber die Freiheit selbst, die sich als solche denken lassen muss und die daher in ihrer Freiheit und als Freiheit notwendig gedacht wird. Sie muss Freiheit sein. Und hier spießt sich einerseits das Wissende und andererseits die Gewusstheit dieses Wissens. Ja? Einerseits ist es völlig offen, andererseits ist es ganz exakt bestimmt vom Denken her. Ne? Fichte stellt hier Freiheit und Denken einander gegenüber. Die Freiheit als solche relativiert alles, löst alles auf. Das Denken bestimmt und zeigt die konkreten Notwendigkeiten auf. Ja? Und das lässt sich nicht vereinen. In dieser Widersprüchlichkeit geht das Denken als solches, die Reflexion, diese tote Form des Ich zugrunde und übrig bleiben müsste dann der Grund als solcher, der für Fichte eben ein absolutes Sein ist, ein einziges, ein Sein, das in sich geschlossen ist. Es ist aber ganz klar, dass wir auch dieses Sein jetzt wieder von der Endlichkeit des Denkens her geschlossen haben. Wir haben es aus dem Denken abgeleitet, beziehungsweise als Voraussetzung von dort her weiterhin reflektiert als einen unbestimmten Begriff, ne, wenn man nicht die Identität selber als Bestimmung lassen will. Und auch das wieder, dieses Hereinholen des Vorausgesetzten ins Denken, wird Fichte noch einmal bewusst und er versucht das in der Wissenschaftslehre von 1804 zu überbieten oder auszuschließen, indem er der Ansicht ist, wir sollen von dem Unterschied zwischen im Wissen und außer dem Wissen, über das Wissen hinaus, auch noch einmal abstrahieren. Also wir müssen jeglichen Bezug zum Wissen weglassen, weil auch die Aussage, etwas ist außerhalb des Wissens, noch aufs Wissen zurückgezogen ist. Also das müssen wir auch noch weglassen und das, meint er, ist jetzt der letzte Schritt, um zu diesem Absoluten zu kommen. Dass er wieder Sein nennt und dass ihn ein in sich geschlossenes Singulum des Lebens und des Seins sein soll. Dass er wieder versucht, diese vorausgesetzte Identität als Selbstbeziehung darzustellen, wie wir es schon bei Platon gesehen haben. Aber mit einer Andeutung drinnen, dass in dieser Selbstbeziehung doch Differenzierung enthalten ist. Nämlich das Sein selber als Identität ist übergeordnet dem Leben und dem Sein. Also Leben als Differenz, als sich bewegen, sich verändern und Sein noch einmal als Identität, sodass wir hier eigentlich angedeutet haben, die Identität von Identität und Nicht-Identität. Also das wäre das große Ziel, das wirklich zu erreichen. Aber dann sehen wir auch, dass Fichte in diesem geschlossenen Singulum, das er nicht über sich hinaus kann, weil es natürlich, weil es alles ist, braucht es nicht mehr und kann nicht mehr über sich hinaus, aber dass in diesem geschlossenen Singulum trotzdem die menschliche Vernunft integriert ist. Die nimmt er jetzt hinein und von dort her ergibt sich dann für ihn erst die Möglichkeit eines Abstiegs und einer Differenzierung und eines Gangs in die Endlichkeit. Das heißt aber, nur wenn die Endlichkeit schon, also die Vernunft schon drinnen ist und die Vernunft selber zum Absoluten gehört, dann kann der Bogen zur Differenzierung geschlagen werden. Oder anders gesagt, mit dieser Integration des Denkens, des menschlichen Denkens ins Absolute, wird dieses Selbst wieder offensichtlich als gedachter Begriff deklariert. Es ist gar nicht für sich allein vorhanden, sondern es hat schon den Bezug zur Differenzierung, wie sie im endlichen Denken dann aufscheint. So dass wir wieder vor der Wahl stehen, sollen wir diese Identität jetzt unbestimmt vorausgesetzt lassen oder soll man sie auf die Differenzen des Endlichen beziehen? In beiden Fällen bleibt sie endlich. Also diese Dreiheit des Denkens kann nicht aufgespalten werden in Identität auf der einen Seite, die für sich selbstständig und absolut sein soll, und Differenz auf der anderen Seite. Sondern sie ist immer zusammen. Diese Dreiheit als solche ist das Ganze des Denkens. Die Identität, die ihre eigene unmittelbare Differenz vermittelt in sich. Wenn wir es trennen, dann fallen wir in die Aporetik der unmittelbaren Differenz auf der einen Seite und in die Unbestimmtheit der Identität auf der anderen Seite. Zusammen allerdings bleiben wir immer im Endlichen. Das ist auch klar. Weil das Dritte, die Identität, in Vermittlung der Endlichkeit ist. Weil hier Differenz ist gegenseitige Beschränkung. Und an dieser Beschränktheit der unmittelbaren Differenz ist auch das Dritte wieder bestimmt und davon abhängig. Gut, das war also Fichte. Wir sind dann weitergegangen zum jungen Schelling zuerst einmal, der natürlich noch ganz im Banne vom frühen Fichte steht. Wir haben gesehen, dass er sich äußerlich auf den ersten Blick gar nicht so recht unterscheiden lässt von frühen Fichte. Aber dann haben wir gesehen, der entscheidende Punkt ist doch der, dass für ihn das Prinzip alles Wissens und überhaupt auch alles Seins nicht bloß ein absolutes Moment im Ich ist, im endlichen Ich ist, sondern dass es das absolute Selbst ist. Dieses Ich, das sich auf sich selbst bezieht, ist für ihn schlechthin das Absolute. Also die Causa Sui, das Ens Realissimum, das absolute Sein, die absolute Einheit. Diese Bestimmungen gibt er eben alle. Also es ist nicht mehr eingeschränkt auf das Ich zuerst, von dem her erst dann der Schritt zu einer postulatorischen Bestimmung des Absoluten gemacht wird, wie bei Fichte, sondern das Absolute als solches ist in unserem Ich zu fassen. Und er versucht dann eben von Anfang an, obwohl er sagt, dass wir auf diese Ebene auch wieder nur durch Freiheit, also durch praktische Vernunft kommen, insofern konform mit Fichte, versucht er von Anfang an aus diesem Prinzip eher dann eine vollkommene theoretische Erkenntnis der Endlichkeit zu gewinnen. Also was er von Anfang an nicht wahrhaben will, ist, dass die theoretische Erkenntnis immer im Endlichen bleiben muss. Er meint, er könnte jetzt von diesem Grundprinzip her eine philosophisch fundierte, unbedingte empirische Erkenntnis der Natur liefern. Während bei Fichte ja die Natur immer nur in Bezug auf die Praxis als Material für die Pflicht angesehen worden ist. Also nicht in ihrer Eigenständigkeit. Wir haben gesehen, dass Schelling dieses erste Prinzip, und über die weiteren habe ich dann gar nicht gesprochen, wir haben es nur mal auf dieses erste Prinzip bezogen, dass er dieses erste Prinzip ansetzt als ein Verhältnis zwischen dem Ich als Inhalt und der Identität dieses Ich als Form. Von beiden sagt er, sie müssen unbedingt sein. Und sie sind unbedingt deshalb, weil sie auch einander entsprechen und einander bekräftigen. Die Unbedingtheiten beziehen sich aufeinander und ergeben so die Unbedingtheit dieses ersten Prinzips. Ich ist Ich. Das Ich als Inhalt ist identisch mit dem Ich als Form. Wobei die Form eben diese Identität selbst ist. Und weil hier in dem Ich aber schon Sein und Erkennen vollkommen zusammenfallen, darum können wir statt Ich ist Ich auch gleich sagen, ich bin. Ja? Also das Sein ist eines. Es gibt nichts mehr drüber. Sein und Erkennen kommen zusammen in diesem Ich. Aber wenn wir sagen, das war jetzt dann schon eine kritische Anmerkung zu dieser Ausgangsbasis bei Schelling, wenn wir sagen, dass hier das Ich mit sich ganz identisch ist, ja, dass es eben seine eigene Identität aussagt, in diesem Ich ist Ich, indem es die Form der Identität hat, dann müssen wir auch dazu sagen, dass es als vollkommene Identität nicht mehr sich selbst wissen kann. Also kein Ich mehr ist. Ja, weil dann wäre es ja schon Reflexion, müsste Differenz in sich enthalten. Es ist kein Ich mehr. Und wenn es in dieser Weise reduziert ist auf bloße Identität, die sich selbst gar nicht mehr wissen kann, dann können wir es auch nicht mehr unterscheiden von der Form der Identität. Ja? Dann kann man den Unterschied zwischen Ich als Inhalt und Ich als Form der Identität überhaupt nicht mehr machen. Ja? Also es fällt beides in eine bloße, unbestimmte Einheit zusammen, von der wir nicht mehr positiv aussagen können, was sie denn ist. Es löst sich darin alles auf, genau genommen. Also entweder haben wir wieder diese Unbestimmtheit, in der alles zusammenfällt, oder wenn wir die Ichheit retten wollen, dann brauchen wir den Bezug auf die Endlichkeit. Also es ist immer dieselbe Problematik. Wir haben es im Grunde genommen schon am Anfang bei Platon gesehen, worauf es hinausläuft, wie man mit dieser Denkstruktur umgehen kann. Und wie unmöglich es ist, sie zum Absoluten zu machen. Aber Schelling möchte eben trotz dieser Problematik, die er als solche gar nicht einsieht, die Unbedingtheit der theoretischen Erkenntnis retten, und er macht dabei nur eine kleine Pause, ich habe Sie darauf hingewiesen, eine vereinzelte Schrift, die philosophischen Briefe über Dogmatismus und Kritizismus aus dem Jahr 1795, die bringen plötzlich die Einsicht, dass wir theoretisch zum Grund nicht vordringen können, dass in der Reflexion immer die Endlichkeit mit enthalten ist und deshalb der Grund dann eben auch nicht erkannt werden kann und deshalb die Freiheit keine Orientierung finden kann, sondern sich irgendwie für Realismus oder Materialismus auf der einen Seite und Idealismus auf der anderen Seite entscheidet. Ja? Weil sie nicht wissen kann, ob das Prinzip selber Subjekt oder Objekt ist. Ja? Daher, völlige Willkür im Grunde genommen, wir können uns nur beobachten, was unsere unmittelbare Existenz immer schon gewählt hat. Ja? Aber wir können es eigentlich nicht mehr selber steuern. Dem werden wir dann ausgeliefert. Von dem geht Schelling aber dann sehr schnell wieder ab. Wir haben gesehen, er findet eine neue Bestimmung dieses Prinzips, dass es eben nicht mehr Ich und Reflexion ist, sondern ein unmittelbarer Selbstbezug. Das ist eine neue Basis. Ein unmittelbarer Selbstbezug des Geistes, des Subjekts, wenn man auch will, des Absoluten eben, als dieses geistige Prinzip. Und das nennt er dann eben intellektuelle Anschauung. weil das Geistige hier sich unmittelbar selbst erfasst. So wie in einer Anschauung eben die Differenz zwischen dem Anschauenden und seinem Gegenstand verschwindet. In der Anschauung ist man eben ganz bei der Sache. Und wenn man so bei der Sache ist, dann ist diese Differenz weg. Jedenfalls für das eigene Bewusstsein. Real müsste man sagen, ist sie nach wie vor vorhanden. Trotzdem nimmt Schelling diese Art der Erkenntnis als Vorbild, um hier ein unmittelbares Beziehen des Geistes auf sich selbst zu konzipieren. Und er meint sogar, dass der Geist in dieser Weise sich auch selbst differenzieren kann. Dass er sich wirklich sich selbst entgegensetzt und dadurch dann die Unterschiede und die Endlichkeit erst allmählich zum Vorschein kommen. Also Grundlage ist diese reine Selbstbezüglichkeit, die sich differenziert, aber die als Differenzierung jetzt nicht Reflexionsstufen hat oder das nur nebenbei und im Nachhinein betrachtet, sondern die ein Produzieren ist, sodass die Natur, die Materie zuerst und dann die Stufen der Natur daraus entstehen. Also dieser Selbstbezug des Geistes, der da vorausgesetzt ist, bringt die Natur hervor und durch die Natur hindurch dann erst die Reflexion des Menschen und die verschiedenen Stufen der Reflexion, die selber wieder begründet sind in so einer unmittelbaren intellektuellen Anschauung. Und weil wir eben im Menschen selber Anschluss haben zu dieser Ebene, können wir von dort her dann mit unserer eigenen intellektuellen Anschauung auch diesen Gang der Natur korrekterweise nachvollziehen. Weil in uns selber das Grundprinzip, das das Ganze hervorgebracht hat, verankert ist und wir mit demselben Grundprinzip dann eben das andere auch bedenken und erkennen können. Von dort her baut Schelling dann seine Naturphilosophie und Transzendentalphilosophie auf. Also durch die Natur und uns selbst hindurch gibt es eine Identität der Prinzipien. Das, was alles hervorbringt, findet in uns selber die Entsprechung. Und beides hängt zusammen, daher können wir auf korrekte Weise auch die empirischen Inhalte erkennen. Und das ist dann die ganze Fülle von naturphilosophischen Entwicklungen bei Schelling. Wir haben aber ganz klar zur Kenntnis genommen, dass diese Art von Systematik sich wieder im Denken abspielt. Dass die unmittelbare Anschauung, alle diese Unmittelbarkeiten, die da vorausgesetzt sind, Konstruktionen der Reflexion sind, die als solche in dieselbe Schwierigkeit hineinfallen, wie wir es vorher schon gesehen haben, entweder Unmittelbarkeit oder als Negation, entweder Unbestimmtheit oder Bestimmung am Endlichen. Schelling selber versucht hier einen Ausweg, indem er zu Bildern greift. Berufung auf die intellektuelle Anschauung und dann stellt er es einfach bildlich dar, wie diese Unmittelbarkeit sich selbst differenziert. Der Geist als unendliches Auseinanderstreben, räumlich. Und irgendwo gibt es dann Widerstandspunkte, an denen etwas entsteht und der Geist sich dann selber wieder reflektiert, auf sich zurückgeworfen ist und dadurch dann die verschiedenen Stufen entstehen. Also dieser Griff zur Anschaulichkeit wieder zeigt ganz deutlich, dass wir uns auf die Endlichkeit zurückgreifen müssen. Und wenn wir dann einmal die Anschaulichkeit hinter uns haben, wenn das einmal läuft, das Ganze, dann entwickeln sich immer wieder diese dialektischen drei Schritte. Gegenthesis, Antithesis, Synthesis, also eine Entgegensetzung, die dann selbst wieder vereint ist. Und das ist eben die Dreierstruktur des Denkens. Also einerseits diese Unbestimmtheit, die bildlich überwunden wird und andererseits dann erst wieder diese Dreiheit des Denkens, wo das Vermittelnde immer wieder auf die Endlichkeit gezogen ist. Ich habe dann noch den nächsten Schritt gemacht bei Schelling zu seinem Identitätssystem. Zwischen 1801 und 1804. Hier modifiziert er das Grundprinzip, das er vorher in der vorigen Phase immer noch einseitig als geistig und als Aufwertung der Subjektivität konzipiert hatte. Transzendentalphilosophie. Das Prinzip ist Geist, ist Subjekt und im Rahmen dieses Geistes eröffnet sich dann die Differenz zwischen Transzendentalphilosophie, eben das Geistige, und Naturphilosophie. Ja? Und jetzt ist er der Ansicht, dass diese Aufwertung des Geistigen dem Prinzip dem Absoluten als solchen gar nicht gerecht wird. Es müsste eigentlich diesbezüglich völlig neutral sein. Weder mehr Subjekt noch mehr Objekt, sondern ganz neutral. Wenn etwas von beiden überwiegt, dann ist das schon ein Zeichen der Endlichkeit. Das Besondere jeweils in dieser Systematik ist dadurch gekennzeichnet, dass eins von beiden überhand nimmt und dadurch eben eine Ungleichgewichtigkeit steht und es nicht mehr in der völligen Identität des Absoluten enthalten ist. Als solches, als Besonderes. Also diese Gleichrangigkeit ist das Prinzip und zu dieser Identität möchte er vordringen, indem er zuerst einmal auf das Wissen selber reflektiert und schaut, welcher Grundsatz dem Wissen vorausgesetzt ist. Und er meint eben, dem Wissen selber ist schon die Identität vorausgesetzt. Also indem wir etwas als Subjekte etwas von den Objekten wissen, also in der Differenz von Subjekt und Objekt stehen, können wir das nur, weil die Identität von Subjekt und Objekt schon vorausgesetzt ist. Das möchte er jetzt aber erst beweisen. Er beweist es aber auf indirekte Weise. Also nicht direkt, indem er die Identität ableitet, sondern so, dass er darauf hinweist, wenn wir die Differenz zur Kenntnis nehmen, wenn wir Subjekt und Objekt voneinander trennen, unterscheiden und dann tritt ein Gegensatz zwischen beiden auf, dann ist Wissen nicht möglich. Ja? Also für ihn, wenn die Differenz nicht korrekt ist, muss die Identität gültig sein. Ja? Das ist seine Konsequenz daraus. Und er stellt dann in recht simpler Weise Subjekt und Objekt so gegenüber, dass sie einander eben ausschließen und dass eine Beziehung zwischen beiden eigentlich nicht möglich ist. Ja? Eine Bestimmung des einen durch das andere gibt immer nur die Aufwertung dessen, was das Bestimmende ist. Wenn das Objekt das Bestimmende ist, dann bleibt alles objektiv und es entsteht kein Wissen im Subjekt über das Objekt. Und wenn das Subjekt das Bestimmende ist, dann löst sich wieder alles in Subjektivität auf. Sei es Empfindungen und Dinge an sich, die dann wieder nur gedacht sind, oder sei es unmittelbar alles nur im Rahmen des Subjekts. Also es gibt keinen gegenseitigen Einfluss, wenn man so an die Sache herangeht. Das ist eigentlich die unmittelbare Differenz, die hier in ihrer Problematik herangezogen wird. Und die kann natürlich keine Lösung bieten. Dann hat er als dritte Möglichkeit noch die Wechselwirkung zwischen beiden, aber in der ist ja enthalten, dass das eine aufs andere wirkt und das haben wir vorher schon gesehen, das geht nicht. Also es gibt aus dieser Differenz heraus kein echtes Wissen. Wenn es Wissen trotzdem gibt, ist eine Folgerung, dann muss die Identität als solche vorausgesetzt sein und das eigentliche Prinzip sein. Und er meint, überhaupt der Versuch, das aus der Differenz abzuleiten, sei schon geschuldet unserem endlichen Wissen, das in dieser Differenz drinnen steht. Aber dieses endliche Wissen, meint er auch wieder, ist gar nicht möglich, wenn nicht schon eine Identität vorausgesetzt ist. Daher kommt er zu der Aussage, die erste Voraussetzung alles Wissens ist, dass es ein und dasselbe ist, das da weiß, und dass da gewusst wird. Und diese Aussage wird dann weiter analysiert in diesem Teil der allgemeinen Philosophie in der Würzburger Vorlesung von 1804. Im Grunde genommen beruft sich Schelling dabei nur darauf, dass die Endlichkeit als solche in sich aporetisch ist. Ne? Wenn man die unmittelbare Differenz heranzieht, das ist die Grundstruktur des Endlichen und die ist in sich einfach nicht zu halten. Die setzt ein Absolutes voraus. Und daher können wir nicht bei dieser Differenziertheit stehen bleiben, sondern müssen eine Identität voraussetzen. Und wenn uns das bewusst ist, dann haben wir auch in uns schon ein Wissen vom Absoluten. Das reicht hinaus. Es ist die Endlichkeit da, wir wissen diese Endlichkeit in ihrer Problematik, daher wissen wir auch von einem Absoluten. Und daher muss es sowohl eines geben, als auch müssen wir eine entsprechende Erkenntnis davon haben. Ja? Ein bisschen kurzschlüssig, aber es ist seine Position damals. Wir haben dann noch gesehen, dass er die Endlichkeit selber so ähnlich auffasst, wie ich es am Anfang geschildert habe, also unendliche Endlichkeit, wo jedes Bestimmte auf anderes angewiesen ist, ja? Sowohl in seiner Bestimmung überhaupt, als auch in seiner Kausalität. Ja? und dass die Kausalität im Grunde genommen nur die Nichtigkeit des Endlichen aufzeigt, weil jedes nur ist, wenn es begründet ist von einem anderen, das selber wieder nicht von sich aus ist, sondern wieder von einem anderen begründet ist und so weiter. Das habe ich Ihnen zitiert, ist aber im Grunde genommen identisch mit dem, was wir am Anfang besprochen haben. Also es muss für Schelling jetzt als Konsequenz das Wissen vom Absoluten einfach ohne Endlichkeit erfolgen. Ja? Weil die Endlichkeit in sich eben so nichtig ist und von sich aus gar nicht existieren kann, daher, und wir aber andererseits doch ein Wissen vom Absoluten haben, ja? Daher muss dieses Wissen einfach ohne diese Differenzierung oder Endlichkeit erfolgen. Und was dann überbleibt, ist die Identität. Ziemlich einfach gestrickt, diese ganze Systematik. Und die Vernunft in uns, die kann eben diese Identität wissen. Die Vernunft selber ist also das Ewige und Gleiche in uns. In unserem Denken, in unserer Vernunft fällt auch Subjekt und Objekt völlig zusammen. Es muss zusammenfallen, weil wir ja eine Erkenntnis des Absoluten haben. Und das Absolute dann selber eine solche Identität ist. Aber noch der kleine Umweg, den wir letztes Mal noch besprochen haben. Prinzip, erste Aussage der Vernunft, dieser Satz A ist A. Ja? Und die seltsame Interpretation bei Schelling, ganz im Gegensatz zur Fichteschen, die wir schon kennengelernt haben, hier löst sich das A völlig auf. Es ist ja gleichgültig, welches A das ist, ne? Damit ist die Realität und Besonderheit und Bestimmtheit dieses A für Fichte schon weggefallen. Ja? Und es ist auch gar nicht wichtig, ob dieses A real ist oder nicht. Ne? Das haben wir auch bei Fichte schon gesehen. Ne? Man kann auch ein Unmögliches mit A als A gleichsetzen. Es ist sich selber gleich, beides ist unmöglich. Ne? Kein Problem. Aber für Schelling jetzt die Konsequenz, es kommt auf die Realität dieses A nicht an. Das A ist als solches irreal. Ne? Und die Differenz der beiden A, die hier auftreten, die ist insofern nicht zu beachten, weil es nur auf das Gleichheitszeichen ankommt. Die sind ja gleich. Die fallen ja in sich zusammen. Dass man es trotzdem nur in der Differenz ausdrücken kann, das lässt er weg. Also Fichte hat immer gemahnt, wenn man schon A als A ansetzt, dann heißt das, wir haben irgendeinen Inhalt, an dem die Identität vorausgesetzt ist. Und Schelling leugnet das jetzt einfach ab. Das A fällt völlig weg, im Grunde genommen ist das Einzige, was übrig bleibt, das ist Gleichzeichen. Aber zwischen nichts mehr. Das ist dann die Identität, die für Schelling die Substanz dieses Satzes ist. Dieses Satzes von A ist A. Und diese Identität ist jetzt nicht mehr bloß gedacht von der Vernunft, sondern das ist die Identität überhaupt. Das eigentlich Reale. Also das Absolute als solches. Das Subjekt und Objekt wird dann, diese Identität auch von Subjekt und Objekt, wird von Schelling immer wieder bezeichnet als Affirmierendes und Affirmiertes. Also ein bisschen umständliche Ausdrucksweise. Manchmal an ein, zwei Stellen sagt er auch Bejahendes und Bejahtes. Das ist eigentlich das, was urteilt und das, was beurteilt wird. Oder eben mit einer anderen Formulierung, das Erkennende und das Erkannte. Wir können auch Subjekt-Objekt sagen, im Grunde genommen sind alle diese Formulierungen dasselbe. Diese beiden Seiten des Denkens auf der einen Seite und dessen, was gedacht wird, auf der anderen Seite. Und diese beiden Seiten, Affirmierendes und Affirmiertes, die affirmieren sich gegenseitig. So ähnlich wie wir vorher gesehen haben, beim Ich, die Identität des Ich als Inhalt und die Form der Identität als Form, das sollen sich beide gegenseitig affirmieren. Bestärkt und das zusammen ist dann das Absolute, also diese Identität. Ja, bis dahin sind wir letztes Mal gekommen. Es ist schon ziemlich deutlich, was hier Schelling wieder mit der Dreierstruktur des Denkens anstellt. Er versucht, die Identität von der Differenz abzutrennen. Er streicht einfach die Differenz und behauptet, die Identität für sich ist ohnehin schon absolut. Und wir können es auch als solche, als Identität ohne Differenz einsehen. Also prinzipiell die Aporektik der unmittelbaren Differenz ist natürlich in sich nicht ausreichend. Ne? Die müssten wir natürlich begründen und überwinden. Aber worauf
Schelling jetzt hinausläuft, ist, dass er wieder die Dreiheit auseinanderreißt. Das hat miteinander nichts zu tun, die Identität als solche ist rein als das Absolute vorausgesetzt. Ja, das habe ich schon gebracht, dass der frühe Fichte hier viel vorsichtiger ist, der Schelling diese Problematik eben der Anknüpfung bei den Inhalten völlig ableugnet. Diese Problematik gibt es eben nicht. Das Absolute ist vorhanden und die Identität als solche ist eine Bestimmung dieses Absoluten und wir können sie auch noch einsehen. Und Sie sehen auch, wegen dieser Trennung von Identität und Differenz, die er hier vornimmt, gibt es keinen direkten Beweis für die Identität. Weil Beweisen ableiten müssten wir es ja von der Endlichkeit her. Die Endlichkeit wird aber einfach weggestrichen. Dann läuft sein Beweis darauf hinaus, die Endlichkeit für sich gibt es nicht, ist haltlos, daher streichen wir es weg. Jetzt bleibt uns nur mehr das Absolute über. Aber es ist ein indirekter Beweis, weil wenn wir es direkt beweisen würden aus der Endlichkeit, dann würde ja schon wieder eine Beziehung zwischen Absoluten und Endlichen hergestellt. Und dann hätte das Absolute auch schon wieder eine Einschränkung. Dann wäre es abhängig vom Endlichen. Das möchte er vermeiden. Daher dieser indirekte Beweis. In Wahrheit ist es allerdings so, wenn wir die Endlichkeit wegstreichen, bleibt nicht der Grund selber übrig, sondern es bleibt überhaupt nichts übrig. Das wäre nichts. Aber Schelling hält es eben für das Absolute und es ist erstaunlich, die Eigenschaften, die er dem Absoluten gibt, erinnern vielfach an das, was der Parmenides dem Sein an Eigenschaften zugeschrieben hat. Sie erinnern sich, dass bei Parmenides das Sein ja auch bloß unbestimmt ist. Genau besehen. Also da taucht es dann wieder auf. Erstens einmal die unmittelbare Übereinstimmung zwischen Denken und Sein oder zwischen Vernunft und dieser Identität des Absoluten. Dann die allumfassende Einheit. Auch bei Parmenides, das Sein ist eines, gibt sonst nichts. Dieser Monismus. Dann das Fehlen jeglicher Vielheit und Verschiedenheit, die wird ausgeklammert aus dem Absoluten, und auch die überzeitliche Ewigkeit, das ist weder geworden, noch vergänglich, noch veränderlich, heißt es bei Parmenides, und diese Überzeitlichkeit tritt auch bei Schelling auf, und die Unteilbarkeit tritt auch noch auf. Also Sie sehen, ganz ähnlich wie bei Parmenides, trotzdem ist das Vorbild für diese Position bei Schelling jetzt nicht Parmenides und dieser Monismus, sondern es ist die Absolutsetzung des vermittelten Dritten. Also die Dreierstruktur des Denkens und jetzt nehmen wir das Dritte, das Vermittelnde, heraus und als solches erklären wir es zum Absoluten. Das ist sein Vorbild. Und das findet er in der damaligen Zeit bei Spinoza vorgeprägt. Die Causa sui des Spinoza. Die einzige Substanz, in der alles andere enthalten ist. Das ist damals sein Vorbild und diese Anlehnung an Spinoza geht bis in die schriftliche Darstellungsweise hinein. Also da haben wir Lehrsätze, die sind durchnummeriert und dann haben wir eben Beweise dazu, dann haben wir Erläuterungen und Zusätze, ganz genauso wie in der Ethik von Spinoza. Und auch in die Terminologie zieht sich hinein immer wieder. Sieht man immer wieder, aha, das ist ganz wörtlich. Aber eben ist es nicht eine bloße epigonale Nacherzählung von Spinoza, sondern es ist schon eine eigenständige Neuinterpretation. Der Causa sui bei Spinoza. Wir haben schon gesehen, dieses Absolute soll zwar einerseits Identität sein, nachdem ist das ganze System benannt, aber es ist trotzdem von Schelling immer wieder formuliert als Identität von etwas. Und zwar von Affirmierendem und Affirmiertem, wie es bei ihm heißt. Oder man könnte mal sagen Subjekt-Objekt. Also es ist, hat diese Differenzierung schon immer wieder in sich, aber dieser Unterschied soll zugleich auch zurückgenommen werden. Damit nur ja keine Endlichkeit in diese Identität hineinkommt. Also das ist immer so eine Gratwanderung bei Schelling, ob er jetzt die Differenzierung zulässt oder ob er sie nicht zulässt. Im Grunde genommen muss er sie überall weglassen, weil sonst das Absolute nicht vorhanden ist. Aber wenn das absolute allein da ist, gibt es wieder nichts Endliches. Und vom Endlichen her spielt dann immer wieder die Differenzierung hinein. Also keine eindeutige Sache. Die Differenz tritt dann deutlicher hervor, wenn Gott eben das Ewige und Gültige an dem Endlichen ist. Wenn also vom Endlichen her gesehen wird, dann ist er die Identität jeweils der Differenzierungen des Endlichen. Das Endliche steht selber für Schelling in der Differenz von Subjekt, Objekt oder von geistig und materiell und von Affirmierendem und Affirmierten und so weiter. Also an diesem Endlichen ist auch wieder jeweils die Identität, das Eigentliche. Dann tendiert es aber dazu, dass es Vermittlung dieser Differenz ist. Da wird es schon wieder endlich, muss dann wieder zurückgenommen werden in die bloße Identität hinein. Sofern eben der Gott dieses Bestimmende und Prinzipielle an dem Endlichen ist, wird er von Spinoza auf das All genannt. Also Gott ist jetzt einerseits das Subjekt und weiß sich als Objekt, und dieses Objekt ist im Grunde genommen das All. Es ist das, was an allem Endlichen dasselbe, das Prinzip, das Gültige, das Gleiche ist. Man könnte es auch beim Ende des her benennen, das bloße Das an den Dingen, wo die einzelnen Unterschiede, das Was, der Gegenstand, die Welt fällt. Dieses Das. Also insofern ist hier einerseits eine Differenz angesetzt, aber nämlich zwischen diesem Gott, der das Wissende ist, und dem All, das das Gewusste ist, aber gleichzeitig sind das ja wieder nur zwei Unbestimmtheiten. Das Wissende für sich allein, dieses Subjekt bloß als Identität, ist dasselbe Unbestimmtheit wie das bloße Das an jedem besonderen Bestimmten. Das haben wir schon bei Parmenides gesehen, dass dieses Das zusammenfällt in einen unbestimmten Seinsbegriff. Also es sind im Grunde genommen zwei Unbestimmtheiten, und es ist wieder genau genommen keine positive Bestimmung des Absoluten. Es fällt wieder ins Unbestimmte zurück. Aber klar ist auch, dass dieses All wegen seiner Identität mit Gott oder eben mit diesem Wissenden, dass dieses All jetzt auch wieder in sich beides ist, sowohl affirmierend als auch affirmiert. Also geistig tätig einerseits und andererseits eben erkanntes, gegenständliches. Also es hat diese Differenz auch wieder in sich, obwohl es eigentlich nur die eine Seite jetzt des Gottesbegriffes ist. Aber diese Differenz wird immer wieder zurückgepolt und sagt, das ist beides identisch. Also Affirmierendes und Affirmiertes ist auch im All wieder identisch, weil es an die Identität mit dem ersten übergeordneten Affirmierenden gebunden ist. Trotzdem wird beim All jetzt schon der Bezug auf das Endliche immer deutlicher. Es ist ja das All des Besonderen, was in ihm auftritt. Bei All hat man schon im Begriff selber drin, es ist alles von vielen. Oder von allem, von allem Begrenzten, von allem Besonderen. Daher ist die Relation hier schon ziemlich deutlich, und dann wird es natürlich auch wieder zum vermittelnden Dritten, wenn man das akzeptiert. Und wenn das All jetzt auf die Endlichkeit bezogen ist und deren Vermittelndes ist und aber mit dem Gott identisch ist, dann infiziert die Endlichkeit auf diesem Weg auch schon den Gott, das erste Prinzip. Also man muss vorsichtig sein, man darf eigentlich gar nicht hinuntersteigen bis zur Endlichkeit, damit nur ja in den Gott keine Endlichkeit hineinkommt. Also in die Causa Sui, in dieses erste identische Prinzip. Und daher bemüht sich Schelling auch auf dieser Ebene jetzt des Alls wieder die Differenz von der Identität zu trennen oder die Identität rein zu halten. Rein von der Endlichkeit und Besonderheit. Von dieser Nichtigkeit des Differenten, des Besonderen. Aber andererseits muss er wieder sagen, der Beweis für Gott ist ja, oder für dieses Prinzip insgesamt, für die Identität, ist ja wieder gerade das, dass das Endliche, das Besondere, trotz seiner Nichtigkeit doch ist. Das ist ja gerade das, woran man merkt, dass das Absolute hier tätig geworden ist. Das Endliche dürfte gar nicht sein, wir haben es gesehen, unendliche Endlichkeit, die in sich zerfließt, trotzdem ist sie. Sie ist nur ein relatives Nichtsein. Sie ist nicht nicht, sondern sie ist nur relativ nicht. Und das heißt mit anderen Worten, es muss das Absolute in dieser Endlichkeit gewirkt haben und immer noch wirken. Denn sonst könnte es überhaupt nicht existieren. Und damit ist jetzt schon wieder eine Beziehung zwischen dem Absoluten und dem Endlichen angebahnt. Aber Schelling versucht das auch wieder irgendwie zurechtzubiegen. Er nimmt dieses Endliche jetzt zuerst einmal als Erscheinung, sofern es eben ist, aber nicht es selbst eigentlich ist und durch sich selbst ist, sondern Erscheinung von etwas ist, also etwas anderes auf einen Grund über sich hinausweist. Und dieser Erscheinung zugrunde liegt für ihn die Idee dieses Endlichen. Aber die Idee ist nichts anderes als die Auflösung jeglicher Besonderheit. Also es ist die reine Identität selbst wieder. Und damit haben wir wieder beide Seiten auseinandergerissen. Wir haben die Identität, die mit der Besonderheit nichts mehr zu tun hat, für alle gleich ist, als bloße für sich bestehende Voraussetzung, und auf der anderen Seite haben wir die Besonderheit, die als solche nichtig ist. Also wie das eine jetzt das andere begründen soll, ist völlig schleierhaft. Das geht eigentlich nicht. Die Unbestimmtheit kann nicht die Bestimmtheit direkt begründen. Es fällt wieder die Identität und die Differenz selber auseinander in eine unmittelbare Differenz. Anstelle der Dreiheit, wo alles in sich vermittelt ist, wird die ganze Dreiheit wieder in eine unmittelbare Differenz auseinandergerissen. Wovon die eine Seite die Differenz ist und die andere Seite ist die Identität. Daher kann hier gar kein positives Begründungsverhältnis zwischen der Idee und der Erscheinung bestehen. Aber für Schelling ist das eben ausreichend in der damaligen Zeit, in dieser Phase. Also Gott affirmiert sich nicht nur selbst im Begriff, dass er causa sui ist und beide Seiten in sich aufeinander bezieht, sondern auch eben in allem Besonderen. Dadurch eben das All, dieses Besondere. Und weil er sich in allem Besonderen affirmiert und dieses Besondere aber unendlich vieles ist, darum gibt er sich selbst unendliche Realität. Das folgt aus ihm Unendliches. Aus Gott, aus der Unendlichkeit Gottes folgt auf unendliche Weise das andere. Das ist auch so eine deutliche Anspielung auf Spinoza. Also das All selber als unendliche Realität auf unendliche Weise. Gott affirmiert sich in jedem einzelnen Besonderen. Und nun haben wir eben das All einerseits, das ist ja selber wieder beides. Das All ist wieder Affirmierendes und Affirmiertes, und diesen Unterschied reißt Schelling nun wirklich auf, dass Affirmierte des Alls, das ist das reale All. Das ist das Erkannte, das Objektive. Das ist die Natur. Aber das Affirmierte ist nicht bloß Affirmiertes. Wir sind ja im Identitätssystem, sondern es ist immer zugleich auch Affirmierendes. Und das heißt jetzt in Bezug auf die Natur, dass sie nicht bloß einfach existiert, sondern dass sie tätig ist. Dass sie etwas hervorbringt. Zwar nicht unmittelbar reflexiv tätig, geistig tätig, aber die Tätigkeit wird trotzdem von Schelling hier als das geistige Tun aufgefasst. Also in den Gegenständen, im Objekt, ist immer zugleich ein geistiges Tun enthalten. Das Affirmierende ist immer zugleich, das Affirmierte, die Natur, ist immer zugleich auch affirmierend, sie ist tätig. Oder mit den Termini des Spinoza, die Natura Naturans. Also die schaffende Natur steht der Natura Naturata gegenüber, das ist die geschaffene Natur, das Besondere, die einzelnen Erscheinungen, die natürlichen Erscheinungen. Und auf der anderen Seite haben wir dann eben das All als Affirmierendes, und als Affirmierendes, als Geistiges, ist es zugleich auch wieder affirmiert oder wird in bestimmter Weise gefasst, und das ist das All der Begriffe und geistigen Aktivitäten. Wir haben also zwei Arten des Alls, nämlich das reale All und das ideale All. Und diese beiden sind für sich als Besonderes ungültig, sind sie nichtig, weil sie Besonderes sind, weil sie Unterschied haben, weil sie Subjekt-Objekt-Differenz aufreißen. Sie sind an sich wieder nur in der Einheit des All vermittelt. Ihre Wahrheit ist für Schelling damals eben, dass sie bloß identisch sind. Die Identität. Das einzig Wahre an allem Besonderen ist die Identität. Aber sie sind eben besondere Folgen des Absoluten, sagt er. Wobei unter Folge nicht zu verstehen ist das Resultat eines Schöpfungsaktes, sondern nur die systematische Wertung. Die Folgen sind eben relatives Nichtsein, in ihrer jeweiligen Besonderheit sind sie auf anderes angewiesen, daher nicht aus sich existierend, und der Grund ist eben das Sein als solches. Das Sein selbst, systematisch höher stehend, umfassend, und die Folgen systematisch untergeordnet. Aber Grund und Folge sind immer zugleich vorhanden. Das ist kein Schöpfungsakt hier eingeschlossen. Das ist auch wieder eine große Nähe zu Spinoza, wo die eine Substanz eben immer schon in allem ausgeprägt ist. Und diese Identität als solche, in der das All einmal die beiden Alls in sich einschließt und dieses All insgesamt dann wieder identisch ist mit dem Grundprinzip, dem affirmierenden Causa Sui, diese Gesamtidentität kann jetzt von der Vernunft doch eingesehen werden. Das ist die Art, wie wir das Absolute erkennen durch die Vernunft. Die Vernunft ist für Schelling damals der Widerschein Gottes im Endlichen. Der Reflex, die Reflexion, die da drinnen liegt. Und in dieser Vernunft kann Gott sich selber erkennen, in und durch diese Vernunft. Erkennt er sich selber durch das Besondere hindurch. Seine eigene Allheit und Einheit, dass alles in dieser Identität steht. Dass man alles auf die Identität hinbringen kann, dass in allem dasselbe gültig ist. Und das kann in der Vernunft erkannt werden und Gott erkennt sich damit selbst. Da bringt er interessante Metapher hinein, nämlich durch das Besondere hindurch erkennt die Vernunft die Identität Gottes. Und erkennt sich selbst, erkennt sich diese Identität selbst. Da sagt er, das ist wie, wenn das Auge sich in den Spiegel schaut, dann erkennt es im Spiegel sich selbst, aber es erkennt nicht den Spiegel. Den Spiegel gibt es so quasi nicht. Und so erkennt sich die Vernunft selbst und Gott in der Vernunft durch das Besondere hindurch, ohne das Besondere weiterhin zu beachten. Das Endliche. Das braucht keine Realität, das Endliche. Dass durch es hindurch Gott sich selber erkennen kann. Also es ist eigentlich nur metaphorisch gefasst und wieder so ein Versuch, die Differenziertheit des Geschilderten in einer Identität aufzulösen. Das Auge, das draußen ist, schaut genauso aus wie das Auge im Spiegel, insofern ist es völlig identisch und der Spiegel selber ist eigentlich gar nicht vorhanden. Also das Besondere als solches, das Endliche ist ganz vom All und vom Absoluten abhängig, aber umgekehrt ist das Endliche, ist das Absolute völlig unabhängig vom Endlichen. Das soll aufrechterhalten werden, die Vermittlung zwischen beiden ist brüchig. Sie haben es gesehen, die dürfte eigentlich überhaupt nicht stattfinden. Und klarerweise ist dieses differenzlose Identische, das da vorausgesetzt ist, nicht mehr zu fassen. Ist im Grunde genommen nur ein unbestimmter Begriff, wenn wir es jetzt kritisch gegen Schelling wenden. Und wenn es irgendwie dann auf die Endlichkeit bezogen ist, dann wird es sofort wieder zum vermittelnden Trieb. Dann sind wir wieder in der Freiheit der Endlichkeit des Denkens drin. Und genau zwischen diesen beiden Positionen oszilliert das ganze Identitätssystem. Einerseits eben diese Abgehobenheit der Identität, und damit wir sie überhaupt fassen können, muss immer schon irgendeine Art von Differenz drinnen sein, Identität von, und letztlich dann bis hinunter zum Besonderen, wo es immer wieder Vermittlung ist, der Differenzen des Besonderen. Und es oszilliert also nur zwischen den beiden problematischen Positionen einer idealistischen Begründung. Ja? Beide sind keine Lösung, wie wir schon des Öfteren gesehen haben. Ja, nach 1804 noch einmal ein neuer Entwurf bei Schelling, Systementwurf, an dem er bis zu seinem Lebensende immer wieder feilt und arbeitet, ja, und nie ganz zu Rande kommt damit, nie ganz zu Ende kommt damit. Es ist eine, ich werde das jetzt nur ganz kurz skizzieren, es ist eine Art Religionsphilosophie, die jetzt die Statik des Identitätssystems hinter sich gelassen hat. Es geht wieder um den Weltprozess. Es geht wieder um diesen Prozess, wo Subjekt und Objekt zusammenkommen, wo das Materielle vergeistigt wird, wo die Natur auch selber in sich diese Entwicklung zum Geistigen enthält. Und dieser Prozess als solcher, dieses gesamte Weltgeschehen, soll nun in einem Absoluten begründet werden und soll von dort her seine Sinngebung erhalten. Das ist die Aufgabenstellung, mit der Schelling dann bis zu seinem Lebensende ringt. Und der neue Versuch daran ist der, natürlich so ganz neu ist es wieder auch nicht, aber in dieser Ausformung erscheint es als neu, dass Schelling jetzt diesem ganzen Prozess, dem, was wir vorher als Geschichte des Selbstbewusstseins einmal erlebt haben, beim Schelling vor 1800, diesem ganzen Prozess des Weltgeschehens, wo das Subjekt und Objekt aufeinander bezogen sind, noch etwas voraussetzt, eine Identität dieser Differenz, die als solche jetzt in sich grenzenlos ist, bestimmungslos ist und außerhalb des Denkens liegen soll. Also nicht mehr wie in der Identitätsphilosophie, wo das Denken selber direkt ins Absolute hineinsteigt und mit ihm gleichsam identisch ist, sondern jetzt wieder Differenz des Denkens, Prozess, Endlichkeit und dem vorausgesetzt etwas, was noch außerhalb des Denkens liegt. Es ist für Schelling das Sein der Vernunft selber, das immer schon vorausgesetzt ist, dass sie aber selber nicht einholen kann. Denken Sie zurück an Fichte. Also jetzt auf einmal wieder, es ist dem Denken als solchen noch etwas vorausgesetzt. Und dieses Sein ist etwas, das die blinde Notwendigkeit darstellt und Formlosigkeit und Undifferenziertheit. In ihm geht alles zusammen und es ist schlicht nur mehr Sein als solches. Also dieses Argument ist in der Identitätsphilosophie völlig geleugnet worden, dass die Vernunft noch etwas hat, was über ihr steht. Sondern die Vernunft war damals eben das Erkennende, das sich selber erkennt, das Absolute, das sich selber erkennt. Und jetzt auf einmal kommt Schelling wieder drauf, nein, das geht nicht. Da ist noch etwas draußen, außerhalb des Denkens. Und das Argument haben wir ja beim frühen Fichte schon gefunden, dass da noch etwas draußen sein muss. Trotzdem ist das für Schelling auch jetzt kein Hindernis, um im Begründungsprozess voranzuschreiten. Also er setzt dieses Sein voraus, er nennt Sein, diese unbedingte blinde Notwendigkeit, ohne jegliche Reflexion, blind und unmittelbar, er setzt es ihm voraus und behauptet nun doch eine gewisse Beziehung zum Denken, nämlich so, dass er es auch das Außer-sich-Sein der Vernunft nennt. Ja, das ist im Grunde genommen eine Spielerei mit Worten. Die Vernunft ist außer sich oder die Ekstase. Ja. Bei Heidegger tritt es dann später wieder auf, der ja am späten Schelling einige Anregungen gefunden hat. Ne. Die Vernunft ist außer sich. Ekstase, und damit ist doch eine gewisse Beziehung wiederhergestellt und wir können über dieses Sein laut Schelling dann noch weiter reflektieren. Ne. Und sogar dessen Voraussetzungen dann noch herausfinden. Das Sein als solches ist jetzt für Schelling in dem Weltprozess das reale Prinzip, und das Denken ist das ideale Prinzip und die beiden beziehen sich faktisch aufeinander. Und das ist eben der Prozess, dass die Natur zum Geist wird und das Geistige dann im Menschen die Natur wieder entsprechend gestaltet, bearbeitet, und dass dieser Prozess des Weltgeschehens eben eine Vergeistigung der Natur darstellt. Das wäre eigentlich das Ziel und der Zweck dieses Prozesses. Das wären also jetzt drei Prinzipien, das reale Prinzip, das ideale Prinzip und der Zweck, der die ganze, ganze Bewegung vorantreibt. Und das reale Prinzip und das ideale Prinzip bleiben aber in diesem Prozess nur faktisch vermittelt, die Spannung bleibt offen. Nämlich einerseits dass überhaupt etwas existiert, und andererseits dann die reflexiven Bestimmungen, dass wir es als so und so erkennen können. Und man könnte auch sagen, Existentia Essentia. Das lässt sich nicht einfach ineinander übergehen, sondern das muss als Differenz aufrechterhalten bleiben, obwohl es faktisch natürlich verbunden ist. Im Prozess ist etwas vorhanden und das hat Existenz und zugleich ist es reflexiv so und so interpretiert. Aber diese Spannung geht im Prozess nicht verloren, die bleibt aufrecht, sodass natürlich das Prinzip selber, also das Ziel, nicht eingeholt ist, die totale Vergeistigung der Natur. Und daher, weil alle drei Prinzipien endlich sind, muss dieses gesamte Geschehen, das jetzt wohlgemerkt nicht mehr bloß ein geistiges Geschehen ist, weil er das Sein als reales Prinzip mit drinnen ist, ne? Dieses gesamte reale Geschehen muss noch begründet werden durch ein absolutes Prinzip. Ne? Also wir sind übers Geistige hinausgekommen, laut Shelley, ne? Dadurch, dass wir den Seinsbegriff mit hereingenommen haben, die Existenz, dieses Das, ne? Sind also nicht bloß in den Differenzierungen des Denkens und in diesem gesamten realen, sich wirklich vollziehenden Geschehen, muss noch etwas vorausgesetzt sein, von dem her es überhaupt Sinn bekommt. Also ein absoluter Grund auch noch des Seins, das selber schon außerhalb des Denkens liegt. Und dann konstruiert, und auf das gehe ich jetzt nicht weiter ein, Schelling konstruiert hier ein Prinzip eben noch vor dem Denken und vor dem Sein, vor beiden, ein Prinzip, das absolut ist und das in seiner Absolutheit eben nicht bloß unbedingte Notwendigkeit sein kann, sondern das Freiheit sein muss. Ja? Weil er Gott als Person, als Wille, als Schöpfer ansieht, ne, auch wieder total im Gegensatz zum Identitätssystem, ne, da war man spinozistisch, alles war gleich ewig, hat es keine Schöpfung gegeben, jetzt hat er wieder den Schwenk gemacht, jetzt gibt es wieder eine Schöpfung und diesen Schöpfergott musste er eben als freie Person deduzieren, ne, oder konstruieren. Das ist für ihn schon eine dogmatische Voraussetzung gewesen, mit der er an die Sache herangegangen ist. Und dieser Gott aus seiner Substantialität und in sich Geschlossenheit heraus hat es nicht notwendig, die Welt hervorzubringen. Er entschließt sich nur aus Freiheit dazu, sie zu verwirklichen. Ja? Und daher ist die wirkliche vorhandene Welt der Beweis für die freie Tat des Schöpfergottes. Ja? Und Schelling rühmt sich, dass er dann über Hegel weit hinausgegangen ist, weil er eben diese Wirklichkeit mit einbezogen hat. Während Hegel, den werden wir gleich noch besprechen, immer in der bloßen Geistigkeit verankert geblieben ist. Nicht laut Schelling. Und von diesem Gott her, müsste dann eben auch die Sinngebung des Weltprozesses erfolgen. Es müsste letztlich dann auch eine Endstufe, sowas wie den jüngsten Tag, wo Gott wiederkehrt und mit der Welt völlig versöhnt ist, geben. Das ist so die Zielrichtung in diesem System von Schelling. Ja?
Heißt es jetzt schon an Schelling nach 1820?
Oder? Ja, aber er fängt schon früher damit an. Es beginnt schon mit 1809 der Freiheitsschrift und dann später immer weiter entwickelt er das. Ja, das sind die Weltalter und die Philosophie der Mythologie und Offenbarung und alles das. An dem er bis zum Lebensende arbeitet und nicht mehr viel veröffentlicht, eigentlich gar nichts mehr davon. Was er aber dann auch in Berlin in seiner Vorlesungszeit vorträgt, womit er die Leute immens langweilt, ne? Die haben sich alle was Tolles erwartet von ihm und er breitet dann nur seine etwas seltsame Religionsphilosophie aus. Ne? Vom Motiv her nicht unberechtigt, der Weltgeschichte einen Sinn zu geben. Aber es ist so abstrus, wie er das macht, dass er da eben übers Denken hinaus etwas ansetzt, wo wir gar nicht wirklich hinauskommen. Also schon der Seinsbegriff, den er da als Ekstase der Vernunft ansetzt, bleibt natürlich im Denken, wird zu einem unbestimmten Begriff. Wenn er da jetzt noch drüber hinausgeht und einen Gott konstruiert, dann sind das nur mehr Gedanken. Das ist alles nur im Denken erfolgt und er kann keineswegs übers Denken hinausgehen, gibt also nach wie vor keine Lösung für das Begründungsproblem. Aber wir müssen schon darauf achten, dass prinzipiell, also ich habe jetzt Schelling damit auch abgetan. Sie sehen, es waren nur so kurze Hinweise drauf, eigentlich im Zentrum die Problematik selbst, die wir schon bei Platon gefunden haben und die sich hier im deutschen Realismus sehr plakativ wiederholt und halt in verschiedenen Variationen auftritt. Bei Hegel werden wir es dann noch einmal anders beobachten können. Wir sollten aber schon darauf achten, dass prinzipiell motivlich hier eine Berechtigung enthalten ist in dem ganzen Unternehmen. Weil ihm das Denken einerseits die gesamte Endlichkeit umfasst und auf den Begriff bringen kann, und sogar als unmittelbare Differenz, wenn es trifft, die Endlichkeit insgesamt wissen kann und charakterisieren kann, aber andererseits eben nicht wirklich über der Endlichkeit steht oder trotz des Darüberstehens auf die Endlichkeit bezogen und von ihr abhängig ist. Sodass wir in die Endlichkeit immer auch das Denken mit hereinbeziehen müssen und dann sich natürlich die Frage stellt, was ist denn jetzt der Grund auch noch des Denkens? Also insofern ist es völlig berechtigt, was der späte Fichte und der späte Schelling versucht haben, motivlich. Nur wie sie es eingelöst haben oder wie sie es geglaubt haben einzulösen, das ist nicht zu akzeptieren. Sie sehen also, prinzipiell ist das Problem in der Denkstruktur nicht das Verhältnis von Identität und Differenz. Also nicht diese Dreiheit als solche, nicht die Vermittlung einer unmittelbaren Differenz, wo das Vermittelnde zugleich im Differenten wirksam ist und es aufeinander bezieht und das selbst sein Inhalt ist und es selbst in seinem eigenen Inhalt vorhanden ist. Also der Grund im Begründeten vorhanden ist und das Ganze sich daher auch denken lässt, nicht auseinanderfällt. Ist eine denkbare idealistische Begründungsfigur. Einer Metaebene, von der Metaebene her wird begründet, die Objektebene in ihrer Differenziertheit. Das ist nicht voneinander zu trennen und ist auch nicht das eigentliche Problem, sondern das Problem dabei ist vielmehr, wenn hier Endlichkeit vorliegt, Differenziertheit des Denkens, wo kommt sie denn her, beziehungsweise muss dann ja auch in dieser Endlichkeit ein Moment enthalten sein, das nicht dem Denken selbst zugehört. Eine Fremdheit, ein anderes, etwas von außen, woran das Denken erst seinen Inhalt bekommt, um sich daran zu differenzieren. Also das ist das Problem, dass diese Andersheit auch noch enthalten ist, die der Fichte dann mit Nicht-Ich bezeichnet hat, woran er am Anfang immer gezeigt hat, dass das reflexive Denken endlich bleiben muss, weil das Nicht-Ich immer hereinspielt. Es ist zwar in Ich gesetzt, aber eben nur sittlich geboten, also von einer praktischen, moralischen Rechtfertigung her, aber er konnte es nicht nachweisen, wie das in Ich selber gesetzt ist. Insofern bleibt das Nicht-Ich immer ein Stachel, ein Äußeres, ein Fremdes, ein Unverfügbares. Von dem her aber überhaupt die Endlichkeit und damit auch die Reflexion des Denkens auf sich selbst möglich ist. Ja, ohne Endlichkeit kann es sich an dieser Endlichkeit auch nicht selber wissen. Dann bleibt es einfach nichts. Wenn aber in dieser Endlichkeit wirklich etwas anderes, etwas Äußeres enthalten ist, damit das Denken überhaupt sich differenzieren und reflektieren kann, dann stößt das Denken selber an diesem Äußeren, an diesem Anderen, auch an die Grenzen seiner Vermittlungskraft. Das ist ja was ganz anderes. Das kommt von woanders. Es muss irgendein Äußeres noch geben. Wenn es etwas Äußeres des Denken gibt, dann kann das Denken nicht selbst die Vermittlung zwischen sich und diesem Äußeren sein. Sondern es müsste dann darüber hinaus noch einen Grund geben, der in das Denken auf dieses Äußere bezieht. Und dieser Grund kann nicht das Denken selbst sein, ne? Weil ja sonst kein Außen da ist, kein anderes, kein Unverfügbares da ist. Ne? Und insofern ist das ganz berechtigt, dass man jetzt noch den Grund des Denkens selber sucht. Ja? Das Denken ist in seiner Selbstreflexion der Endlichkeit unmittelbar darauf gestoßen, immer wieder. Es hat sich selbst und seine Endlichkeit nicht geschaffen. Ja? Und daher kann es sich zwar als Metaebene aller Endlichkeit einstufen, aber es bleibt trotzdem abhängig von der Endlichkeit und es bleibt ein Grund vorausgesetzt, auch noch des Denkens. Und drum eben bei Fichte Schelling diese übergeordnete Ebene, der Reflexion übergeordnet, wie so eine unmittelbare Ebene. Ja? Intellektuelle Anschauung oder Identität oder irgend so etwas. Ja? Also wenn in Wirklichkeit nur das vermittelnde Dritte erfasst und nicht mehr und nicht wirklich übers Denken hinaus findet. Und daher auch eben in diese Problematik wieder hineinkommt. Das heißt, wenn wir dieses Außen, so wie Fichte und Schelling es versucht haben, auf so eine Unmittelbarkeit oder Unbestimmtheit reduzieren, dann bleiben wir damit immer im Denken. Wir sehen, es ist ein unbestimmter Begriff. Oder es ist eben etwas, was auf die Endlichkeit, auf das Reflexive, auf den reflexiven Inhalt bezogen ist. Wir denken also übers Denken hinaus oder versuchen übers Denken hinaus zu denken. Und worauf stoßen wir? Wir stoßen auf das Denken. Ja? Oder anders gesagt, das, was dem Denken vorausgesetzt ist, ist das Denken. Das Denken ist sich selbst vorausgesetzt. Das Denken ist sein eigener Grund. Ist das Resultat dieser vergeblichen Versuche von Fichte und Schelling. Ja? Was aber sein eigener Grund ist, das ist das Absolute. Also wir könnten jetzt aus den Versuchen von Fichte und Schelling die Konsequenz ziehen, dass das Denken selbst das Absolute sein muss. Ja? Und diese Konsequenz zieht jeder. Hegel ist so gesehen der konsequenteste aller drei deutschen Idealisten. Er versucht gar nicht vergeblich mit dem Denken übers Denken hinauszukommen. Sondern eben weil er weiß, dass da draußen immer wieder nur das Denken ist, sagt er gleich, das Denken ist das Absolute. Ja? Es gibt nichts mehr außerhalb des Denkens. Das Denken selbst ist das letzte Prinzip. Also wenn wir uns in unserem reflexiven Bewusstsein eingesperrt fühlen, ne, das Gefängnis unseres Bewusstseins, und wohin wir uns wenden, kommen wir aber nicht raus. Ja? Überall, wo wir jetzt mit unserem Bewusstsein hingehen, ist dieses Bewusstsein schon mit dabei, ist die Reflexion, ist das Denken mit dabei. Wenn wir also der Ansicht sind, das ist ein Gefängnis, aber es ist überall, dann können wir eigentlich nicht mehr sagen, dass es ein Gefängnis ist. Ein abgegrenzter Raum, in dem wir eingesperrt sind und nicht heraus können. Weil wenn es wirklich überall ist, dann ist ja draußen nichts mehr. Dann ist es ja das Ganze und alles. Dann ist es ja die Freiheit. Dann ist es ja kein Denken mehr, ne? Also kein Kerker mehr. Und daher muss es dann eben auch der Grund von allem sein und wenn wirklich von allem, dann auch von sich selbst. Ne? Also das Denken ist sein eigener Grund. Das Denken ist absolut. Und wenn das Denken jetzt wirklich absolut ist und kein Außen hat, wodurch es sich angeregt finden kann, bestimmt finden kann, reflexive Inhalte bekommt. Ja? Wenn es kein Außen hat, außer sich selbst, dann kann es auch nicht irgendwas Unverfügbares haben. Ja? Dann kann es auch diesen Anstoß, was immer das sein mag, Besinnlichkeit, Materie außerhalb, was immer, dann kann dieses andere auch wieder nur Denken sein. Ja? Dann kann es nur durch sich selbst zur Differenzierung kommen. Wenn also das Denken wirklich absolut ist, dann muss es sich auch selbst differenzieren können. Ja? Dann muss es den Inhalt aus sich selbst hervorbringen können. Und umgekehrt kann man sagen, die Selbstdifferenzierung beweist denn dann die Absolutheit. In der Absolutheit ist Selbstdifferenzierung eingeschlossen. Und wenn Selbstdifferenzierung, dann absolut, und wenn absolut, dann Selbstdifferenzierung. Das muss denkend nachvollziehbar sein. Diese Selbstdifferenzierung muss das Denken dann auch selber erfassen und einsehen können. Man kann nicht sagen, da hinterm Vorhang irgendwo spielt sich das ab, bleibt aber Geheimnis, sondern man muss es denkend überprüfen können. Ja? Und wenn das Denken sich selbst jetzt seine Inhalte schafft, dann ist alles, was es hervorbringt, auch sein eigenes anderes. Ja? Es ist nicht bloß anderes, von außen her irgendwo hereingenommen oder hereingebracht, sondern ist das eigene andere des Denkens. So wie man es schon in der Dreiheit der Vermittlung der unmittelbaren Differenz gesehen haben, der Grund ist im Begründeten enthalten. Es ist sein eigenes Begründetes, es ist seine eigene Endlichkeit. Ja? Das ist notwendig, es ist immer das eigene andere, weil ja das Denken allein der Grund für alles Inhaltliches sein müsste. Und dann können wir an diesem anderen eben auch die Eigenheit und die Andersheit unterscheiden. Ja? An diesem anderen muss dann die Differenz auftreten. Einerseits, sofern es eben vom Denken selbst her hervorgebracht ist, andererseits, sofern das Denken etwas anderes als seine eigene Vorausgesetztheit hervorbringt. Ja? Also da haben wir die Differenz zwischen Eigenheit und Andersheit im Inhalt des Denkens, und diese Differenz dann wird natürlich im Denken selber wieder vermittelt. Ja? Weil es ja im Denken und aus dem Denken entstanden ist. Und das Denken, das drüber steht, kann sich jetzt selbst als Vermittlung dieser speziellen Differenz, die es hervorgebracht hat, auch wieder bestimmen. Ja? Die Vermittlung ist dann eine konkrete dieser bestimmten Differenz, die vorher gesetzt wurde. Eine konkrete Vermittlung. Und als solche konkrete Vermittlung ist sie wieder eigenes und anderes zugleich und kann wieder in die Differenz treten. Ja? Und wieder im Denken vermittelt werden und so weiter. Wir kommen hier also zu einem endlosen, oder schaut jedenfalls im ersten Blick so aus, zu einem dialektischen Dreischritt, notwendigerweise. Ne? Wir haben ihn ja bei Schelling auch schon ein bisschen gesehen, bei Fichte, das ist ja schon bei den anderen Idealisten vorgearbeitet diesbezüglich, aber hier, wenn wir jetzt wirklich im Denken sind, tritt dieser Dreischritt ganz konsequent auf, ne? Weil die Vermittlung immer auch schon vorausgesetzt ist. Die Differenz tritt ja nur im Denken selber auf, es selber setzt das andere und daher kann es das andere aus sich von sich aus auch weiterentwickeln. Und so entfaltet es sich selbst in der Dreiheit der Dialektik. Ja? Und das geht sogar so weit, dass man auch noch die Möglichkeit einer Abweichung von diesem Schema, ja, von dieser notwendigen Struktur, dass man die Möglichkeit des Zufälligen, des Äußeren, des Unwesentlichen, des Nicht-Notwendigen, dass man die auch noch im Denken begründen muss. Ja? Auch diese Möglichkeit muss noch denkend begründet sein und darf daher nicht völlig aus dem Denken herausfallen. Ja? Also auch das Unvernünftige ist noch in die Vernunft eingeschlossen. Ja? Und wenn das alles eintritt, ja, Selbstdifferenzierung, dieser Prozess der Selbstentfaltung in dialektischer Form und dann auch noch das außerhalb, das Unvernünftige mit integriert, wenn das alles der Fall ist, dann sind wir bei einem absoluten Idealismus, wie er paradigmatisch bei Hegel vorliegt. Ja? Also alle diese Anforderungen glaubt Hegel erfüllen zu können. Ja? Ich bringe zwei kurze zentrale Werke, nur in abgekürzter Weise, nämlich einerseits die Phänomenologie des Geistes und andererseits dann die Logik. Ja, das sind die zwei Werke, an denen man die ganze Systematik eigentlich verfolgen kann. Man könnte dann noch weiter in die Realphilosophie einsteigen, das bringe ich am Rande auch noch, so Hinweise aber nur, die dann in der Enzyklopädie drin enthalten sind. Die Enzyklopädie zeigt dann die Systematik insgesamt. Also zuerst einmal der Sinn der Phänomenologie des Geistes. Der Geist oder das Denken, dieses Prinzip, ist immer und überall, könnte man sagen, ne? Weil sie das Prinzip ist und sich selber realisiert. Wir müssen also überall drauf stoßen. Ne? Es ist das Absolute als solches, hat sich selbst differenziert, was bei Hegel ausgedrückt wird, auch mit dem Terminus absolute Negativität. Ja? Das heißt, es ist das Absolute, das sich auf sich bezieht und sich dadurch ein anderes wird. Von sich aus sich ein anderes macht. Ne? Absolute Negativität. Es bezieht sich auf sich selbst, differenziert sich selbst. Und daher kann es auch alle Differenzierungen wieder in sich einschließen, ne? Was ich vorher geschildert habe, diese dialektische Entfaltung. Also obwohl dieses Prinzip immer und überall ist, tritt es im Menschen, im endlichen reflektierenden Lebewesen, doch zuerst einmal nur als eingeschränktes Prinzip. Das Denken ist beschränkt, das ist in mir vorhanden, in verschiedensten Arten und Stufen, und es ist begrenzt an der Außenwelt, an den Objekten, an der Sinnlichkeit und so weiter. Es tritt einmal in seiner Begrenztheit auf, das ist der Geist oder das Geistige nur, wie es aus der Perspektive der Endlichkeit erscheint. Der Geist erscheint uns als endlichen Wesen eben in bestimmten differenzierten Formen. Weil aber immer und überall ist und auch die gesamte Voraussetzung für jede Form, in der er auftritt, ne, darum müssen wir durch diese begrenzte Form des Erscheinens hindurch auch zum Prinzip selber vordringen können. Ne? Also wenn wir die Begrenztheit jeweils der Position, die wir unmittelbar auffassen, durchschauen, dann ergibt sich eben eine neue Vermittlung dieser Begrenztheit. Ne? Und die neue Vermittlung differenziert sich wieder, wenn sie noch begrenzt ist. Ja? Es treten immer wieder neue Differenzen zwischen Subjekt und Objekt auf. Und zwar so lange, bis schließlich, zuletzt, Subjekt und Objekt völlig zusammenfallen. Ja? Bis der Geist wirklich draufkommt, dass das andere, was er hat, er selbst ist. Und zu sich dann in einer Identität steht. Ja? Also das sind so die großen Stufen in der Phänomenologie des Geistes, wo dieser Gang beschrieben wird, sehr kompliziert. Ne? Kann es Ihnen gar nicht ans Herz legen, das genau zu lesen, das ist eine unglaubliche Aufgabe. Und ich sage, ich frage, ob es sehr sinnvoll ist, dass man so total ins Detail geht und sich so spezialisiert. Ne? Also die Stufen, groben Stufen sind Bewusstsein, ne, wo noch die Sinnlichkeit drin enthalten ist und der Verstand und die Erfahrung, dann das Selbstbewusstsein, dann die Vernunft und dann der Geist. Ne, das sind Stufen, wo das Geistige als solches immer umfassender und immer prinzipieller wird. Und die letzte Stufe, wo der Geist sich selbst dann identisch weiß mit sich, das nennt Hegel das absolute Wissen. Das ist nur mehr das Wissen von der Identität selber. Ne? Da ist die Differenz ganz überwunden. Und mit diesem Wissen treten wir dann wirklich in die Sphäre des Absoluten ein. Ne? Zu sehen motivlich, das haben wir schon bei Fichte gefunden, beim späten Fichte, wo die Vernunft eben integriert wird ins Absolute oder in die Identitätsphilosophie bei Schelling. Ne? Also das ist schon da, das ist schon vorbereitet, aber für Hegel eben in ganz spezifischer Weise vorangetrieben. Er überschreitet alle diese Differenzierungen des Endlichen und kommt dann zur Identität von Subjekt und Objekt, zum absoluten Wissen und auf dem aufbauend, auf diesem Standbein, das er jetzt ins Absolute hineingesetzt hat, ne, das Denken ist ganz in sich, in seine eigene Absolutheit zurückgegangen, auf dieser Position kann er dann die Logik, die Entfaltung des Absoluten selber darstellen. Jetzt ist er drinnen und jetzt zeigt sich das Absolute von sich aus. Ich zitiere Ihnen da eine kurze Passage aus der Einleitung. Oder Vorredner, warte, so ist das jetzt Einleitung oder Vorrede? Nein, das ist schon.
Logik,
ja. Ja, es ist die Vorrede zur zweiten Ausgabe. Und in dieser alten Suhrkamp-Ausgabe, Band 5, ne, Wissenschaft der Logik, Römisch 1, ist das auf Seite 43f, wo das dann genau ist in den anderen Ausgaben. Ich weiß es nicht, aber es ist ein sehr berühmtes Zitat, das dann am Ende kommt, und an dem können Sie es vielleicht anderswo auch finden. Also, die reine Wissenschaft setzt somit die Befreiung von dem Gegensatze des Bewusstseins voraus. Die reine Wissenschaft ist die Logik. Ja? Wir sind ins Absolute hineingestiegen, und das ist die Wissenschaft der Logik. Ja? Also, der Gegensatz des Bewusstseins ist überwunden. Dann sind wir erst in der reinen Wissenschaft. Sie enthält den Gedanken, insofern er ebenso sehr die Sache an sich selbst ist. Oder die Sache an sich selbst, sofern sie ebenso sehr der reine Gedanke ist. Also Sie sehen, Subjekt und Objekt ist nicht mehr unterschieden. Der Gedanke ist die Sache. Die Sache ist der Gedanke. Als Wissenschaft ist die Wahrheit das reine sich entwickelnde Selbstbewusstsein und hat die Gestalt des Selbst, dass das an und für sich Seiende gewusster Begriff, der Begriff als solcher aber das an und für sich Seiende ist. Ja? Also Hegel verwendet oft auch für diesen Dreischritt, für diese Selbstbewegung des Denkens, den Terminus Begriff. Der Begriff ist schon diese Dreiheit. Ja? Und weiß auch diese Dreiheit. Das ist die Dreiheit, die schon zu sich selbst gekommen ist. Das Denken, das sich selbst als bewegendes Prinzip, als dialektisches Prinzip weiß. Das ist der Begriff. Der auch wieder seine Stufen hat, aber letztlich ist es. Also die Sache selber ist der Gedanke, und der Gedanke ist die Sache, es gibt keine Differenz mehr. Und es ist aber auch nichts draußen. Man könnte jetzt nicht sagen, das ist jetzt nur subjektiv, wir sind nur im Denken und da draußen ist noch irgendwo das eigentliche Sein, sondern das Denken ist ja alles. Es ist eben selbst der Inhalt auch, seiner selbst. Und daher sagt er dann weiter, dieses objektive Denken. Ja? Also obwohl man jetzt der Ansicht sein kann, das ist ja nur mehr subjektiv, beharrt er darauf, das ist die einzige Objektivität und meint damit eben nicht so sehr, dass es ein Objekt außerhalb des Wissens ist, sondern dass es einen notwendigen Gang nimmt. Ja? So wie eine objektive Erkenntnis. Dieses objektive Denken ist denn der Inhalt der reinen Wissenschaft. Sie ist daher so wenig formell, sie entbehrt so wenig der Materie zu einer wirklichen und wahren Erkenntnis, dass ihr Inhalt vielmehr allein das absolut Wahre oder, wenn man sich noch des Wortes Materie bedienen wollte, die wahrhafte Materie ist. Eine Materie aber, der die Form nicht ein äußerliches ist, da diese Materie vielmehr der reine Gedanke, somit die absolute Form selbst ist. Also der reine Gedanke ist auch die absolute Form und diese Form ist zugleich der Inhalt, der hier besprochen wird, im reinen Denken, in der Wissenschaft der Logik. Die Logik ist so nach als das System der reinen Vernunft, als das Reich der reinen Gedanken zu fassen. Dieses Reich ist die Wahrheit, wie sie ohne Hülle an und für sich selbst ist. Man kann sich deswegen ausdrücken, dass dieser Inhalt die Darstellung Gottes ist, wie er in seinem ewigen Wesen vor der Erschaffung der Natur und eines endlichen Geistes ist. Ja? Also das ist ein berühmtes Zitat. Ja? Das ewige Wesen Gottes vor der Erschaffung der Natur und eines endlichen Geistes. Ja? Das ist beansprucht in der Logik. Ja? Wir sind im Absoluten und jetzt zeigt sich das Absolute von sich aus, entwickelt sich. Ja? Also das ist ganz schön anspruchsvoll, was der Hegel sich selber zumutet. Ne? Und die ganze Systematik bei Hegel ist geprägt durch die dialektische Dreiheit. Ne? Sie können das ganze System in Dreiheiten zerlegen und in jeder Dreiheit finden Sie wieder lauter Dreiheiten. Ne? Und in der Logik, die auch nur einer von drei Teilen der Gesamtsystematik ist, finden wir die drei Teile Sein, Wesen und Begriff. Ja, die Seinslogik als erstes, die Wesenslogik als zweites und die Begriffslogik als drittes. Und das sind eben drei Formen, dieser Denkstruktur, oder man könnte auch sagen, dieses Selbst-Anderssein des Denkens. Ja? Das zwar es selbst ist, aber zugleich sich selbst ein anderes ist. Ne? Also diese Dreiheit der dialektischen Entwicklung. Drei Formen davon. In der Seinslogik ist es so, dass der Übergang ins Gegenteil, in das andere und auch die Vermittlung sich noch unmittelbar vollzieht. Und das heißt für Hegel, dass das frühere Moment im späteren verschwindet. Ja? Das nicht Eigenständigkeit hat, sondern es verschwindet im späteren und in der Vermittlung. Und dann tritt wieder eine neue Differenz auf. Ja? Das ist ein unmittelbarer Übergang, wo das eine einfach abgelegt wird und es kommt das andere dazu. Ja? Zwar nicht zufällig irgendein anderes, schon notwendig, aber eben in einem unmittelbaren Übergang von einem zum anderen. In der Wesenslogik ist jedes Moment, das hier auftritt, bereits in Relation zum anderen bestimmt. Also da steht die Beziehung zwischen den Momenten im Zentrum. In der Seinslogik ist es unmittelbares Ausschließen, abgegrenzt sein noch voneinander. In der Wesenslogik ist die Beziehung als solche schon herausgearbeitet. Die natürlich in der Seinslogik auch vorausgesetzt ist, aber die inhaltlich noch nicht zum Ausdruck kommt. Und in der Begriffslogik wird schließlich diese ganze Bewegung des Übergehens in anderes und wieder vermittelt werden in der Einheit des Denkens selbstbewusst. Und zwar wird es bewusst als Bewegung des Begriffes selber. Ja, das, was ich vorher gesagt habe, dass der Begriff eben dieser Dreischritt selbst ist. Und dass eben nicht bloß die Trennung da ist und auch nicht bloß die Beziehung, sondern beides zusammen sich im Begriff abspielt, das ist das Prinzip der Begriffslogik. Dass also dieses Ganze sich seiner Ganzheit, seiner umfassenden Selbstbestimmung bewusst ist. Also Sie sehen, es ist das Selbstanderssein auch wieder aufgeteilt in Stufen. Zuerst einmal die Trennung im Vordergrund, dann die Beziehung im Vordergrund und dann die Einheit von beiden. Die Unterschiedenheit in der Einheit des Denkens. Und das ist der Begriff. Also der Begriff begreift sich selbst als Selbstbewegung des Denkens, oder als seine eigene Selbstbewegung. Und zuletzt dann am Ende der Logik begreift sich der Begriff auch noch als die Methode, die diese ganze Bewegung hervorgebracht hat. Also es ist eben ein Geschehen von der Seinslogik bis zur Begriffslogik und dann bis zum Ende, das methodisch voranschreitet. Und das ist kein Zufall, dass der eine Schritt den anderen hervorbringt, sondern das ist konsequente Entwicklung des Denkens selbst. Diese Methode ist also in jedem Moment vorhanden, weil sie ja das ist, was das Moment in das andere übergehen lässt, was die Vermittlung wieder hervorruft und so weiter. Und am Ende der Logik begreift sich der Begriff selbst als diese Methode, die überall schon vorhanden war und die überall in jedem Moment und in jedem Übergang wirksam gewesen ist und das ganze Geschehen dirigiert hat und orientiert hat. Das ist jetzt das Ganze insgesamt, das sich selber begreift. Das ist die absolute Idee. Das ist das Ergebnis, das Endergebnis der Logik. Also die Idee, die absolute Idee, ist das Sichwissen des Absoluten als Methode und als Gesamtsystematik seiner selbst, nicht? Als Gesamtheit seiner eigenen Bestimmungen. Die Methode ist überall mit vorhanden, in jedem Schritt, nicht? Ist das die innere Seele jedes Moments, sagt der Hegel sogar, nicht? Die das Moment über sich hinaustreibt und weiterentwickeln lässt. Und das ergibt ihm dann die Fülle der Bestimmungen des Absoluten. Und diese ganze Fülle in ihrer Prozesshaftigkeit und Notwendigkeit wird sich in der absoluten Idee ihrer selbst bewusst. Und dieses dann sich selbst ganz durchsichtig sein und sich selbst wissen, ja, der absoluten Idee, bezeichnet Hegel als Freiheit. Ja. Es ist nur mehr mit sich selbst konfrontiert, ist ganz identisch mit sich selbst, es hat keinerlei Beschränkungen mehr, das ist die Freiheit als solche. Und aus dieser Freiheit heraus begibt sich nun das absolute Prinzip, also Sie haben gesehen, die Gedanken Gottes, ne, vor der Schöpfung der Natur und eines endlichen Geistes, aus dieser Freiheit heraus entschließt es sich jetzt, in ein anderes, in ein ganz anderes überzugehen. In die Äußerlichkeit, in die Notwendigkeit, in die äußere Notwendigkeit. Ne? In der aber zugleich als ganz anderes des Denkens auch die Zufälligkeit enthalten ist. Ja? Und dann sind wir in der Natur. Also die Freiheit des Absoluten, die in der absoluten Idee sich selber weiß, die schöpft nun von sich aus als freien Entschluss das andere, die Natur. Ja? Und so ist hier am Ende der Logik dann der Übergang zum anderen Teil des Systems eröffnet, zur Naturphilosophie. Und die Naturphilosophie wieder geht über letztlich in die Geistphilosophie, ne, weil die Natur sich durchentwickelt zum Menschen, wo der Geist zu sich kommt. Ne. Der Geist kommt dann in seiner höchsten Spitze zur Philosophie, die dann wieder die Logik denken kann. Ne. Das heißt, das Ganze ein ewiger Kreis in sich, auf was ich aber nächstes Mal noch ein bisschen genauer eingehen werde. Gut, danke.